Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Gestern las ich eine Nachricht, gestern Abend erst, das habe ich also erst heute Morgen mir überlegt, dass ich heute so anfange. Gestern Abend las ich eine Nachricht noch, dass mein alter Physiklehrer gestorben ist. Bei Facebook las ich das in einer so einer geschlossenen Gruppe, Abi 92. Und da las ich, das waren nur drei Sätze, aber da, woher die Person das auch immer weiß, er sei gestorben, allein, dement, im Haus Elisabeth. Ich nehme an, das ist ein Altersheim oder Pflegeheim oder so. Damals, wenn ich mich an ihn erinnere, 90 bis 92, um genau zu sein, war er ein Brain. Ich war bei ihm im Physik-Leistungskurs. Wir hielten ihn für den besten Physiklehrer der nördlichen Hemisphäre. Er war streng, jedenfalls für unseren Geschmack. Er war der Typ, bei dem du am Ende der Pause, wenn es gongt, schon auf deinem Platz sitzen musst. Mittlerweile habe ich gehört, dass das in Bayern völlig normales Verhalten sei. Für uns NRWler war das absurd. Also so eine Idee. Jemand kam rein und sagte, oh, schon wieder zu wenig zu früh. Also wir hatten das Gefühl, wir müssen zu früh kommen, um seinen Ansprüchen zu genügen. Also er forderte was, er war ziemlich fordernd. Nach ein paar Wochen merkten wir aber, hey, bei dem lernen wir was. Und wir waren richtig gut, wegen ihm. Ich habe die letzten 20 Jahre nicht mehr an ihn gedacht. Also vielleicht noch ein oder zwei Mal, weiß ich nicht. Aber eigentlich nicht mehr. Ich habe diesen Mann eigentlich vergessen. Jetzt ist er nicht mehr da und anscheinend hat sich sein brillanter Verstand schon vor ihm von dieser Welt verabschiedet. Still und leise ist also ein Mensch, den ich einst kannte, verschwunden. Und wenn ich im Internet suche, finde ich nicht mal ein Foto. Und ich denke, was bleibt eigentlich von uns? Wenn ich mich frage, wer war eigentlich dieser Mann? Oder wenn das jemand fragt, dann sage ich, ein genialer Physiklehrer. Aber das war er nicht. Also das war er vielleicht auch. Aber das war er doch nicht, ein Physiklehrer. Also wer war, wir nannten ihn Papa Fricke. So nannten wir ihn natürlich nicht, wenn er zuhörte. Aber für uns war er Papa Fricke. Wer war Herr Fricke in seinem innersten Wesen? Was machte diesen Menschen eigentlich genau zu diesem Menschen? Und ich muss sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung. Wüsste ich es, dann würde ich das Proprium von ihm kennen. Das Eigentliche, sein Ureigenes, was Papa Fricke zu Papa Fricke machte. Und ich frage mich, ob das wohl das ist, was bei Gott bleibt, wenn man von dieser Welt geht, so wenn ein Mensch verschwindet, das Ureigene. Und ich frage mich, was die Frage nach dem Ureigenen des Menschen, wer bin ich, hat Marco gesagt, ne? Also sagen wir mal das, was von uns ewig bleibt, was das eigentlich mit dem Ureigenen des Glaubens zu tun hat. Danach suchen wir in dieser Reihe, ne? Sozusagen nach diesem kleinen Geschenk hier. Was hat dieses Ureigene des Menschen eigentlich mit dem Ureigenen des Glaubens zu tun? Danach suchen wir nach. Man kann ja tausende Jahre Theologie treiben und das finde ich auch gut, dass man das macht. So. Man kann auch hunderte von persönlichen spirituellen Erfahrungen haben, in denen man Gott irgendwie fühlt oder so. Finde ich auch gut. Aber neben dem oder wenn man das alles eindampft, was ist eigentlich das Eigentliche, das Wesentliche? Was bleibt am Ende, dann wenn dein Verstand vielleicht nicht mehr in der Lage ist, Gott zu erkennen, weil dein Verstand und dein Geist müde geworden sind. Oder wenn dein Körper nicht mehr in der Lage ist, Gott zu erfahren in irgendeiner Form, weil du etwas tust und erlebst, weil dein Körper und dein Geist müde geworden sind. Wenn wir das Ureigene, das, was dann bleibt vom Glauben, wenn wir das kennen, das, was am Glauben ewig ist, dann wissen wir, was unser ureigenstes Wesen als Menschen tragen wird. Auch dann, wenn wir nicht mehr können. So, also deswegen suchen wir nach diesem Ureigenen des Glaubens, weil es für uns als Menschen, die wir wirklich sind, so wichtig ist. So, und wir haben das ja so gemacht, Matt hat angefangen vor 2 Wochen und danach gesucht. Er hat das so gemacht, er hat 4 Bilder gemalt und mitgebracht und er hat anhand dieser Bilder, wenn ihr die jetzt noch zum ersten Mal seht, dann werdet ihr jetzt nicht die Bilder verstehen oder naja, vielleicht doch, wenn ihr total kreativ seid und schnell denkt, aber für die anderen ist es einfach eine Erinnerung, ja, die da waren. Diese Bilder erzählen einen Teil der großen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Mit seinem jüdischen Volk. Und dieses Volk erlebte das Eigentliche von Gott, das Ureigenste an Gott, quasi, sie nannten ihn Yahweh, oder er stellte sich ihnen so vor als Yahweh. Sie erlebten diesen Yahweh so, er befreit, das ist dieses Bild da, er befreit, und zwar also wirklich, tatsächlich echt. Also das ist ein Gott, der hat dafür gesorgt, dass wir als Sklavenvolk jetzt politisch frei sind. Und er ist, das soll dieses Bild bedeuten, mitten unter uns, er wohnt bei uns, er ist nah, aber die Geschichte dieses Volkes lehrt auch, wenn wir uns abwenden oder weil wir uns abgewendet haben, hat Gott sich auch irgendwie abgewandt. Da waren in dieser Story, die Matt so kurz aufgerissen hat, da waren lange Jahre der Abwesenheit Gottes. Gott schweigt, Gott ist still, Gott dunkle Zeiten, nichts geschieht. So. Und dann, so endete Matt mit seiner Predigt, zeigt sich Gott erneut und zwar in einem Menschen, Jesus von Nazareth, in diesem Volk. Und dieses Volk, naja, die einige um ihn herum, später viele, erkannten, so ist Gott heute da, in diesem Mann, und so befreit er. So, durch ihn will Gott der Welt nah sein. Matt hat dann aber dieses Bild dazugestellt und gesagt, das ist eigentlich ein Bild, das wir jetzt malen müssen. Also durch uns will Gott heute menschennah sein, weil Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Also wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir fragen, wie ist Gott heute erlebbar und nah und befreit, dann müssen wir dieses Bild malen. Und er hat ein bisschen offen gelassen, wie wollen wir das eigentlich tun? Wie wollen wir das, was wir der Welt zu geben haben, das Proprium, das ist Christus, wie wollen wir das tun? So, Matze ist dann letzte Woche, so habe ich es jedenfalls verstanden, wie nochmal einen Schritt zurückgegangen, hinter diese Frage, wie wollen wir das tun? Und hat da eingesetzt, wo Matt endete, nämlich bei, in diesem Menschen kam Gott uns nahe. Er hat ist der Frage nachgegangen, warum das Christentum tatsächlich behauptet, in diesem Menschen sei uns Gott begegnet. Und mitten unter uns. Man könnte sagen, er hat dieses Bild gefüllt, der Matze. Und wie befreit uns dieser Christus? Nicht nur aus einer Sklaverei wie damals, sondern sozusagen, wie befreit er die ganze Menschheit aus der Sklaverei von Sterblichkeit zum Beispiel oder Tod, ewigem Tod? Wie befreit dieser Mensch aus ewigem Tod, aus dem ewigen Scheitern, letztlich vom Bösen. Und deshalb hat Matze, als er das erklärte, viel über das Kreuz gesprochen. Und das ist ja nicht zufällig das christliche Symbol. Der Mensch, der sich von Gott abwendet, wendet sich vom Leben ab. Und deshalb, wenn wir uns als Menschheit vom Leben abwenden, ich versuche jetzt Matzes Gedanken zusammenzufassen, ne, dann wendet sich die Welt vom Leben ab. Dann ist die Folge, das Ende der Menschheit sozusagen eigentlich, oder der Weg, der führt Richtung Tod. So ist das, wenn man sich vom Leben abwendet. Aber am Kreuz stirbt Gott diesen Tod selbst anstelle der Menschheit. Und jetzt zitiere ich ihn, am Kreuz reißt Gott den Tod in den Tod. So, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was Matt und Matze gesagt haben, dann lautet das, das Besondere am Glauben ist, Matt hat gesagt, Gott ist für uns und bei uns und er befreit. Er ist gegenwärtig. Und Matze hat gesagt, in Christus rettet Gott der Menschheit das Leben. So, und jetzt habe ich überlegt, wie mache ich denn jetzt da weiter? Was ist das, was ich sagen will? Die beiden haben sozusagen die große Story gemalt, wenn auch natürlich nur holzschnittsartig. Sie hatten ja beide auch nur eine halbe Stunde Zeit hier. Sie haben gesagt, was glauben wir Christen wirklich? Das ist mal die große Geschichte so. Meine Gedanken sind jetzt eher klein. Matt und Matze haben Jahrtausende umrissen. Ich spreche nur von heute und morgen. Sie haben die große Geschichte erzählt. Ich habe, wie gesagt, nur ein Wort dabei. Und dieses Wort wirkt auf den ersten Blick auch klein. Es ist ein Riesenwort. Es ist eigentlich ein Riesenwort, aber nicht auf den ersten Blick. Dieses Wort ist nämlich selten sehr laut. Es ist, manchmal wird es laut in der Weltgeschichte. Aber meistens tritt es eher leise auf, zurückhaltend. Das wird dann auch schon mal übersehen. Schaut man aber genauer hin, dann merkt man, dieses Wort gehört zu den mächtigsten Worten, die Menschen so auf die Lippen nehmen können. Mir ist dieses Wort im Moment sehr wichtig. Es ist vielleicht so mein Proprium. So, das, was mir im Moment wichtig ist. Mein eigentliches. Dieses Wort jedenfalls entsteht in meinem Kopf, wenn ich frage, okay, was machen wir mit der großen Geschichte? Wir als kleine Menschen heute. Ich als kleiner Mensch, der ich im Friedrich-Ebert-Ring an meinem Schreibtisch sitze und auf dem Kugelschreiber kaue. Oder ich als kleiner Mensch, der mit seiner Frau im, wo war das, Ratskeller bei einem Glas Silvaner sitzt und über Lebensträume, philosophieren war das nicht, also ein bisschen träumen. Ich als kleiner Mensch, der traurig bei Facebook bemerkt, dass sein alter Lehrer heimlich und unbemerkt verschwunden ist. Was bedeutet das Große für mich? Das ist heute meine Frage. Man könnte vielleicht sagen, diese weiße Leinwand von Matt, ja, also wie wollen wir das, was wollen wir jetzt da drauf malen? Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn das wahr ist, dass Gott da ist, erfahrbar und befreit, und wenn er, wie Matze sagt, der Menschheit das Leben gerettet hat, welche Wirkung hat das dann auf einen 42-jährigen Wahlwürzburger mit zwei Töchtern? Welche Wirkung hat das auf euch? So, der vielleicht in 40 Jahren auch in einem Altersheim dement. Manche glauben sogar, das geht bei dir schneller, Christoph. Das dauert gar nicht mehr so lang. So, ja, was bedeutet das für unser kleines sterbliches Leben, die wir doch irgendwie Menschen sind mit unserem eigenen Wesen? So, und diese Wirkung, die das für mich hat, die steckt jetzt in diesem kleinen Wort. In diesem kleinen, unterschätzten Riesenwort. Ich sag's euch gleich. Ziehe aber vorher noch Paulus als Referenz heran. Denn es ist immer gut, wenn du sagen kannst, guck mal, Paulus und ich sind einer Meinung. Das ist immer wichtig. 1. Korinther 13, Vers 13. Und das, was ich jetzt gleich sage, das fiel eben auch schon mal in einem Text von Marco. Zufällig. Paulus sagt da nämlich, was das Proprium ist, des Glaubens. Nicht mit einem Wort, aber mit dreien. Aber eins von seinen dreien ist mein eines. Und er sagt, das, was für immer bleibt, ja, also vorhin habe ich gesagt, das, was ewig ist am Glauben, das, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Paulus sagt, und wenn alles mal vorbei ist, diese drei sind ewig, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und mein Wort heute ist dieses, klein, ne? Hoffnung. Das ist das Riesenwort, Hoffnung. Ich hoffe. Das wirkt, finde ich, erstmal schwach, wenn man das sagt. Ich hoffe. Ich behaupte, und das trägt dich bis ans Ende. Und darüber hinaus, wenn du hoffst. Wenn Gott Tod in Leben verwandelt und wenn er das schon getan hat für die Menschheit, dann ist das die Wirkung. Hoffnung. Und ich will euch gerne mitnehmen zu diesem Wort heute. Ich möchte gerne, sofern ich das kann, dass ihr mit Hoffnung nach Hause geht. Ja, weil solange ein Mensch hofft, gibt er nicht auf. Solange ein Mensch hofft, hat er eine Zukunft. Solange ein Mensch hofft, lebt er. Solange ein Mensch hofft, hat er innere Kraft. Jetzt schiebe ich einen Filmtipp ein. The Revenant ist ein Beispiel dafür. Hat denn jemand, ist mir egal, ob ihr den gesehen habt. Ich sag's jetzt kurz. Leonardo DiCaprio, großartiger Film, finde ich. Wenn man es aushält, einem Mensch 2,5 Stunden bei Schmerzen zuzusehen, ja. Dieser Mann, Wilder Westen, wird in den Wäldern da von einem Bären quasi zerfleischt. Und dann irgendwann von seinen Gefährten zu 99% tot zurückgelassen. Sogar halb beerdigt. Und dann geht der Film darum, dass er sich aus dem Grab durch die Winterkälte und Hunger und Feinde und Indianerpfeile und alles Schreckliche zurück ins Leben kämpft. So, jetzt ist sein Antrieb leider nicht Hoffnung, sondern Rache, aber trotzdem, Ja, weil einer dieser Leute, die ihn zurücklassen, bringt vorher noch seinen Sohn um. Aber das Bild für einen Mensch, also das, ich finde es schon ein beeindruckendes Bild, welche innere Kraft ein Mensch daraus ziehen kann, dass er glaubt, ich habe noch eine Zukunft. Das hier ist nicht das Ende. So, wenn Gott da ist und wenn er den Tod hat sterben lassen, dann haben wir eine Zukunft, egal wie es um uns steht. Jeder von hier, die Menschheit hat dann Zukunft, sogar die, die nicht mehr da sind. Wir haben eine Zukunft. Meine Frage ist, leben wir eigentlich so? Christen sind eigentlich die Menschen, die noch an die Zukunft glauben. Warum? Weil Gott so ist, wie er ist, glauben sie noch an die Zukunft. Und darum hoffen sie unerschütterlich, sollten sie jedenfalls. Das wäre mal interessant, das mal zu untersuchen für die Geschichte irgendwie. Egal jetzt in welchen Zeiten und welchen Kulturen Menschen lebten. Es wäre mal interessant zu untersuchen, die Christen unter diesen Menschen, waren die eigentlich die Hoffnungsvolleren? Hatten die länger Hoffnung als die anderen? Mehr Hoffnung? Lag ihre Kraft, kann man das zeigen, dass die Kraft eines Christenmenschen im Unterschied zu anderen im Wesentlichen in seiner Hoffnung liegt? Ich bin nicht ganz sicher, was eine Untersuchung bringen würde. Ich bin nur vorsichtig optimistisch, dass es so sein könnte. Aber es müsste so sein. Wenn es stimmt, was Matt und was Matze gesagt haben, dann müsste uns Hoffnung beseelen. Und zwar unerschütterlich. Jetzt mache ich es ein bisschen konkreter, diese Hoffnung, am Beispiel eines Menschen. Und wieder nehme ich Paulus dafür, aber jetzt nicht Korinther, sondern Römerbrief. Und da beschreibt er den Glauben eines Menschen. Und er beschreibt das Besondere dieses Glaubens, dieses Menschen. Das Proprium sozusagen. Und er stellt diesen Menschen als Vorbild hin. Und dieser Mensch ist ein Mann, der sozusagen ganz, ganz, ganz am Anfang der Geschichte gestanden hat, die Matt erzählt hat. Wenn man es ein bisschen ungenau sagt, mit dem begann alles. Und es ist Abraham. Und in Römer 4, Vers 18 sagt Paulus einen Satz über diesen Abraham. Und den merkt euch bitte. Wenn ihr so Leute seid, die euch immer nur eine Sache merkt von der Predigt, dann merkt euch jetzt das. Römer 4, Vers 18, das ist sogar nur die erste Hälfte dieses Verses. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Heute ist der 24. Januar 2016. Du hast 34 Jahre lang auf dieser Erde gelebt oder 24 oder 54 oder wie viel auch immer. Und du stehst jetzt im Moment an irgendeinem bestimmten Punkt deines Lebensweges. Und meine Frage ist, worauf hoffst du heute und morgen? Was erhoffst du dir im Moment sehnlichst? Wenn du heute Abend wach liegen würdest oder vielleicht sogar wirst, warum? Worum drehen sich dann deine Gedanken? Wir liegen ja oft wegen unseren Sorgen wach, oder? So, also, wenn du über deine Sorgen nachdenkst, dann sind deine Hoffnungen wahrscheinlich ganz in der Nähe. Worauf hoffst du? Ein paar von euch kenne ich. Und ich kenne mich selber, deswegen rate ich mal ein bisschen rum, worauf du hoffst. Manche von euch, oder was eure Sorgen sind. Manche von euch hoffen, und es treibt sie die Sorge um, dass sie die nächste Hürde, die im Leben auf sie zukommt, vielleicht nicht schaffen könnten. Nicht kompetent genug sind dazu. Beruflich oder Studium oder so. Dass irgendwie es nicht so läuft, wie es laufen muss, damit es gut weitergeht, und davor hast du Sorgen. Dann könnten Träume sterben, wenn das so ist und so. Deswegen hoffst du das Gegenteil. Manche von euch haben Sorgen, wenn sie an ihre Kinder denken. Oder an ihre alt gewordenen Eltern. Oder vielleicht an deine Geschwister. Oder also, deine Sorgen verbinden sich eigentlich mit Sorgen für andere. Weil sie dir so nah sind, sind es deine Sorgen. Du fragst dich, wie soll das eigentlich weitergehen mit denen? Manche haben Sorgen im Blick auf Partnerschaft. Zum Beispiel die Sorge, allein zu bleiben oder wieder allein zu sein bald. Oder vielleicht ist das weniger eine Sorge, über die man sich jetzt dauernd den Hirn zermartert, sondern mehr so eine Sehnsucht, sowas. Oder so eine Traurigkeit. Manche haben Sorgen, wenn sie an Deutschland denken oder Europa und Kriege und so. Vielleicht müssen wir uns Sorgen machen, dass wir deswegen selten nachts wach liegen. Aber da gibt's ja auch so eine kollektive Sorge irgendwie. Worauf hoffen wir eigentlich? Haben wir Hoffnung? Vielleicht fällt dir auch gar nichts ein, wenn ich so sage, was macht dir Sorgen? Aber wenn ich fragen würde, wo hast du eigentlich die Hoffnung aufgegeben? Dann würde dir was einfallen. Hast du die Hoffnung aufgegeben, dass sich das und das nochmal ändert? dass diese Beziehung nochmal heil wird. Oder dass deine Kirche sich nochmal ändert. Oder dass du dich nochmal änderst. Oder dass du angstlos wirst. Oder dass du nochmal anders glauben kannst oder wieder glauben kannst, dass du Gott nochmal triffst, dass du nochmal glücklich wirst. Was hast du aufgegeben? Welche Hoffnung? An welchen Punkten in deines Lebens? Es ist schon so lange so, dass du sagst, hey, das gibt nichts mehr zu hoffen. Vielleicht sagst du auch, naja, Christoph, tatsächlich werden meine Hoffnungen für die Zukunft kleiner. Das ist einfach realistisch, weil ich bin schon ein bisschen älter und wenn man älter wird, wird die Zukunft kleiner. Da ist schon so mancher Zug abgefahren. Das ist anders, als wenn man 17 ist. Okay. Vielleicht ist es auch ganz anders bei dir. Vielleicht sagst du, ich bin gar nicht so der Sorgentyp. Jetzt hast du hier depressive Stimmung verbreitet. Die trifft mich eigentlich gar nicht. Ich bin so nicht. Ich mag mein Leben. Es läuft bei mir. Ich bin auch nicht der Typ, der sich leicht runterzieht. Okay. Und gibt es trotzdem Dinge, die du aufgegeben hast zu hoffen? Denen du keine Zukunft mehr gibst. Es macht denen nur nicht so viel aus. Das zieht dich runter, aber ja, das hast du abgehakt. So. Du hast mal daran geglaubt, das hat eine Zukunft, jetzt hast du es nicht mehr. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. So, diese Predigt heute will, dass du hoffst, wo nichts mehr zu hoffen ist. Für welche Punkte das in deinem Leben sinnvoll ist und für welche nicht, das kann ich nicht entscheiden, das musst du machen. Aber diese Predigt möchte, dass du hoffst, wo nichts mehr zu hoffen ist. Ich habe kurz überlegt, ob man das eigentlich verantwortlich machen kann. Hoffnung säen, wo nichts zu hoffen ist. Ob man das machen darf, als jemand, der hier predigt. Dann dachte ich, aber wenn es stimmt, dass Gott bei uns ist und Retter der Welt ist, also global und persönlich, dann haben wir eine Zukunft, das glaube ich. Dann hast du eine Zukunft, das glaube ich. Und dann müssen wir hoffen, auch gegen das Erwartbare. Und zur Hoffnung gehört ganz normal und gesund das Risiko. Enttäuscht zu werden. Und das gehört auch beim Glauben dazu, glaube ich. Also wenn wir nur hoffen, wenn wir sicher sind, dann ist nie mehr Hoffnung. So, deshalb will ich Hoffnung riskieren oder riskieren, euch Hoffnung zu machen, obwohl ich die Zukunft natürlich nicht kenne. Vielleicht wisst ihr, worauf Abraham hoffte, wo es nichts mehr zu hoffen gab. Er hofft, dass er nochmal Papa wird. Obwohl das nun wirklich unwahrscheinlich ist. Und jetzt zeige ich euch den ganzen Text. Er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen, sagt Paulus über Abraham. Schön in dieser Übersetzung finde ich, in dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Also schön beschrieben. 100 ist jetzt hier noch keiner, nehme ich an. Aber wir Älteren wissen schon, was das ist, ne? Wenn der Körper in mancher Hinsicht schon, also wir reden dann von Knie und Rücken, da verabschiedet sich schon was. So, jedenfalls dieser Mann ist wesentlich älter und Kinderkriegen ist nicht mehr drin irgendwie. Er hofft auf eine medizinische Unmöglichkeit, die größer ist, als dass du nochmal Marathon läufst oder so. Weil Gott ihm gesagt hatte, das würde so kommen. Jetzt frage ich mich, da kann man ja sagen, ja klar, Gott hat ihm das gedacht, dann ist das ja einfach zu hoffen. Ja, jetzt frage ich mich, wenn du 100 bist und so gut wie tot, wie sicher bist du dir dann, dass dein Glaube, dass aus deinem Sohn ein Volk werden wird, dass der mehr ist als Illusion? Wie sicher bist du dir, dass du nicht einfach gewaltig einen an der Waffel hast? Wie sicher ist sich deine Frau? Also da kostet Glaube sehr wohl etwas, so. Und einen Sohn bekommen, das war für Abraham jetzt auch nicht so eine Hoffnung, wie das vielleicht für uns wäre auch. Es wäre schon schön, nochmal so kleine putzige Kinder. Für ihn steht was ganz anderes auf dem Spiel. Für diese Gesellschaft, für ihn und diese Gesellschaft damals war die Gleichung einfach. Kinder haben gleich Zukunft haben. Keine Kinder haben gleich keine Zukunft haben. Hier geht es um seine Zukunft. Ohne Kinder endet dein Leben und damit dann auch deine Zukunft. Mit Kindern endet dein Leben, aber deine Zukunft irgendwie nicht. Und bei ihm verbindet sich mit diesem Sohn ja tatsächlich die Hoffnung, und aus diesem Sohn wird ein Volk, und aus diesem Volk wird der kommen, der diese Welt rettet. Das ist ambitionierter Glaube. Der glaubt an eine Riesenzukunft, obwohl er eine winzige Zukunft vor sich hat. Das muss man erstmal glauben. Obwohl Abraham seine Augen nicht davor verschloss, das sah er schon alles, ja, ja, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. So wirkt sich das Ureigenste des Glaubens auf so einen kleinen Menschen wie ihn oder mich aus. Hoffnung. So malt man dieses weiße Bild. Oder er, je zumindest. Mit Hoffnung. Er lebte stur so, als hätte er eine Zukunft. Er hat sich auf den Weg gemacht, ne, ihr kennt die Geschichte von ihm vielleicht, in die Fremde, ins Unbekannte, als ob er und seine Nachkommen in diesem fremden Land eine Zukunft hätten. Er vertraut auf einen Gott, den er kaum kennt, als sei dieser Gott täglich bei ihm und würde sein Versprechen halten. Ich formuliere das absichtlich im Konjunktiv. Weil das fühlt sich doch im Alltag genau wie Konjunktiv an, wenn wir das machen. Also das ist ein Stilmittel, habt ihr das verstanden? Ja? Also Glauben heißt leben, als ob wir eine Zukunft hätten. Und das fühlt sich an wie hätten, weil wir oft keine sehen. Aussehen tut's, als ob die Zukunft sehr begrenzt ist. Im Alltag kommt es ziemlich oft so, genau so, wie es eben kommt. Das ist dann nicht mehr konjunktiv, das ist dann realistisch. Wer 100 ist, bekommt keinen Sohn. So ist der Alltag oft, oder? Was die letzten Jahre nicht funktioniert hat, das wird auch die nächsten Jahre nicht funktionieren. Weltpolitisch kommt es wahrscheinlich so, wie wir befürchten, oder schlimmer. Wenn einer schon immer ein Arsch war, ja, dann wird er das auch nächste Woche noch sein. Wahrscheinlich, ziemlich sicher, garantiert. So, wenn man einmal diese Richtung eingeschlagen hat, mein Sohn, meine Tochter oder wem auch immer du das sagst, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du da und da rauskommst. Also, das ist nicht pessimistisch, das ist einfach realistisch, sag ich jetzt. Ich finde Realismus gut. Und natürlich, es gibt auch falsche Hoffnungen, ne? Man kann sich wirklich falschen Hoffnungen hingeben. Aber wenn wir nur so glauben, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, und nur so leben, es kommt, wie es kommt, wie es immer kommt, dann machen wir, ich bin sicher, wir machen die Zukunft Gottes kleiner, als sie ist. Und manchmal nehmen wir Dingen und Menschen und Entwicklung eine Zukunft, weil wir es nicht glauben. Ohne, dass wir es merken dann übrigens. Vieles hätte wahrscheinlich eine Zukunft, würde jemand daran glauben. Würde jemand hoffen. Also, das meine ich mit diesem Konjunktivglauben. Leben als wäre. Leben als hätte, Leben als würde. Selbst wenn wir das nur im Konjunktiv können, sollten wir das trotzdem tun. Weil wenn Gott da ist und wenn ein Christus Tod in Leben verwandelt hat und immer wieder tut, dann haben wir eine Zukunft. Und dann müssen wenigstens wir Christen Leute bleiben, die an die Zukunft glauben. Und das bedeutet dann eben, da wo es nichts zu hoffen gab, die Hoffnung nicht aufgeben. Ich komme zum Schluss. Heißt das einfach nur aus Prinzip hoffen? Ich glaube, Ernst Bloch war so ein Philosoph, Prinzip Hoffnung. Ja? Einfach aus Prinzip hoffen, einfach weil sozusagen hoffen, auch wenn es unrealistisch ist, immer besser ist als aufgeben, ist es das? Weil es sich einfach besser lebt, wenn du in den Erfolg verliebt bist oder in den Glauben daran, als dass du dauernd ins Scheitern verliebt bist und dann passiert es auch so. Einfach weil es prinzipiell besser ist. Ich würde sagen, Hoffnung als Prinzip ist gar nicht mal so schlecht. Aber Glaube ist schon noch was anderes. Der erste Satz in diesem Vers heißt, oder in diesem Abschnitt heißt, er vertraute auf ihn, denn Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Auf diesen Gott verglaubt er. Das Proprium des Glaubens sagt, bei dir ist dieser Gott, der kann Tote lebendig machen, hat er in Christus gezeigt. Und darum glauben wir Christen, das wird er wieder tun, bei dir und bei mir und bei allen. Ende deines Lebens, glauben wir, steht das Leben. Natürlich wissen wir nicht, was morgen passiert, aber wir wissen sozusagen, alles wird gut. Ich habe heute Morgen gedacht, dieser platte Satz, alles wird gut, das ist eigentlich eine Grundeinstellung, die wir als Christen haben sollten. Ja, eines Tages wird alles gut. So. Für die Lebenden und für die Toten auch, denn Gott hat der Menschheit schon das Leben gerettet. So, aber für heute bedeutet das, dieser Gott ist heute bei dir und morgen. Der was nicht ist, ins Dasein ruft. Und ich habe da ein paar Dinge, die sind nicht. Die sehe ich nicht. weiß auch nicht, wie sie ins Dasein kommen sollten. Aber weil ich weiß, wir haben alle eine Zukunft, will ich ein Mensch sein, der da hofft, wo es nichts zu hoffen gibt. Der lebt, als hätte, als könnte, als wäre. Ich spreche ein kurzes Gebet. Vater, ich weiß nicht, ob ich aus eigener Kraft hoffen kann. Ich weiß nicht, ob wir das können. Deshalb bete ich dich, dass du uns Hoffnung gibst. Hilf uns, auf dich zu hoffen und nicht falsche Hoffnung auf irgendwas anderes zu setzen, aber hilf uns, auf dich zu hoffen und hilf uns, daheraus sogar für Menschen und Situationen und Dinge Hoffnung zu behalten, wo es eigentlich keine Hoffnung gibt. Bitte dich, dass du aus uns solche Menschen machst, weil ich weiß nicht, ob ich es selbst aus mir machen kann oder ob wir, die wir hier sitzen, das aus uns machen können. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.